Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich denke, wir machen hier in dem Buch weiter. Wir haben ja jetzt so, sage ich mal, die erste Lehrrede uns angeschaut mit den vier edlen Wahrheiten, die so ein Konstrukt sind, um die Essenz des Ansatzes des historischen Buddha Shakyamuni zu veranschaulichen. Wir haben die maßgeblichen Aspekte im achtfachen Pfad dabei. Das heißt einmal das Training in Ethik, einmal das Training in Einsicht und dann der dritte Punkt ist dann das Training in Meditation. Das sind die drei klassischen Bereiche. Und ich habe heute mal das Visuddhimagga mitgebracht. Und das Visuddhimagga ist ein Text von Buddha Gosa. Lass mich mal schauen, ob das so stimmt. Ja, Buddha Gosa, stimmt. Aus dem 5. Jahrhundert, also 1500 Jahre alt, Pi mal Daumen. Und das ist die erste systematische Zusammenfassung des Buddhismus aus seiner Zeit. Und es ist so ein bisschen die Bibel des, naja, Bibel kann man nicht wirklich sagen, weil es sind keine Originaltexte, sondern es ist so ein Zusammenwurf, also eine systematische Darstellung des Theravada-Buddhismus. Und dieses Buch ist die deutsche Übersetzung von Jnana Tiloka. Den haben wir jetzt ja schon öfter gehört. Also einer der ersten buddhistischen westlichen Mönche, ein Deutscher, der sehr, sehr viele Texte übersetzt hat, unter anderem auch das Visuddhimagga. Die deutsche Übersetzung des Textes lautet »Der Weg zur Reinheit«. Und die Einteilung des Buches ist so, wie wir das auch aus dem achtfachen Pfad kennen, in drei Teile. Einmal in Ethik, einmal in Meditation und der dritte Teil ist dann Weisheit und Einsicht. Und ihr seht, das ist ziemlich umfangreich. Das ist aber das Buch, also jetzt hier in der deutschen Übersetzung hat das fast 1000 Seiten. Also sehr detailliert und zeigt so ein bisschen das offensichtlich das Bedürfnis, die Lehren des Buddha zu systematisieren. Und dieses Buch ist zwar jetzt 1500 Jahre alt, aber ist immer noch Standardliteratur innerhalb des Theravadas. Das heißt also im burmesischen, also Theravada-Buddhismus, wird auch in der Meditation nur mit diesem Buch gearbeitet. Da geht man also, es gibt so Stufen der Einsicht, ist so ein Konzept, das findet sich hier auch in diesem Buch. Und die ganze Meditationsschulung im burmesischen Ansatz, was ja innerhalb des Theravada die Richtung ist oder der Ansatz, der am stärksten mit Meditation im Vordergrund hat, hält sich eigentlich total an diese Systematik. Und wir werden, ich denke, im Laufe der Zeit, wenn wir unterschiedliche Systematiken finden. Ja, das heißt, es gab immer wieder Zeiten, wo einzelne Leute versucht haben, diese Vielfalt von unterschiedlichen Techniken, unterschiedlichen Ansichten, unterschiedlichen Lehrtraditionen wieder zusammenzufassen, um dann so etwas Einheitliches draus zu machen. Und also ich will nicht sagen Lehrbücher, sondern aber diese Zusammenfassung oder diese Systematisierungen werden dann in der Regel auch wieder als Lehrbücher benutzt. Entweder öffentlich, das heißt, dass die Novizen diese Bücher teilweise auswendig lernen müssen, oder implizit, dass sozusagen die Bücher sind der Lehrer und die Schulung nach diesen Büchern aufbauen. Und wenn der Schüler dann ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dass er dann sozusagen auch das Buch dazu bekommt, um selbst zu unterrichten. Ja, also es gibt also im tibetischen Buddhismus gibt es ganz, ganz viele Zusammenfassungen, die nennen sich Lamrim-Texte, also auch Versuch sozusagen das gesamte Lehrgebäude zu systematisieren. Wir haben im Zen-Buddhismus haben wir Sammlungen, wo also die Übungsaufgaben, mit denen in manchen Zen-Schulen praktiziert werden, zusammengefasst wurden und wo dann die Lehrer nach diesen Systematiken arbeiten. Jetzt ist natürlich immer so die Frage, wir sind hier im Westen und da stellt sich natürlich die Frage, also was ist unsere Interpretation dieses Lehrgebäudes? Und das Interessante ist, wir haben sozusagen mindestens zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine Herangehensweise ist die, dass Westler nach Asien gehen oder heutzutage schon auch in Klöster im Westen, die sehr, sehr traditionell ausgerichtet sind. Ja, also oder nach Nepal in ein Kloster gehen und dort dann buddhistischer Mönch werden oder nach Burma oder nach Japan und dort einige Zeit verbringen und diesen normalen in Anführungszeichen Ausbildungsweg gehen und dann sozusagen ein japanischer Zen-Priester sind, weil sie in einem Trainingskloster eine 2- oder 3-jährige Trainingsausbildung gemacht haben. Und dann kommen sie wieder zurück in den Westen und machen das dann genau so, wie sie das halt in Japan gelernt haben. Sprich, man hat also dunkle Roben, schwarz, dunkelbraun, dunkelblau, also es ist dann wieder unterschiedlich. Man isst mit Essstäbchen, man hält sich so an diese Tradition, wie das halt in Japan gemacht wurde. Oder man geht in ein buddhistisches Kloster in Nepal, also in eine tibetische Richtung, macht dort ein traditionelles Dreijahresretreat. Oder auch das kann man also auch schon in Frankreich machen, also in der Normandie. Ja, und kommt dann aus diesem Dreijahresretreat wieder raus als Lehrer und unterrichtet dann auch in dieser Art und Weise. Das ist, ich sage mal, die eine Herangehensweise. Und diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass man natürlich auf der einen Seite das Gefühl hat, man ist Teil einer jahrhundertealten Tradition. Man hat so ein bisschen so ein Gefühl von Authentizität. Und der Nachteil ist manchmal, dass man so ein bisschen die Situation der eigenen Umwelt vergisst. Das heißt, man kopiert etwas, macht es eins zu eins und aber wird dann irgendwie sehr steril, weil natürlich der Buddhismus in den Jahrhunderten, als er sich in Asien ausgebreitet hat, sich natürlich an die einzelnen Kulturen immer wieder auch angepasst hat. Das heißt, er hat sich verändert. Und er ist in der Regel nie eins zu eins so weiter existiert in einem neuen Land, wo er hingekommen ist, sondern er hat dann Spezifitäten des jeweiligen Landes, wo er neu hingekommen ist, wieder aufgenommen. Also in der Regel hat er vorhandene Traditionen oder Denkschematas mit integriert. Und zwar aus der buddhistischen Brille, sage ich jetzt mal. Und das ist so die zweite Herangehensweise. Also wenn man das so streng in zwei Herangehensweisen unterteilen würde. Aber auch Das finden wir so im Westen. Das heißt, es gibt Leute, die haben traditionell praktiziert, also mit traditionellen Lehrern. Und ab einem bestimmten Punkt verlassen sie diese Tradition eigentlich. Das heißt, sie tragen dann keine Roben mehr. Sie haben nicht mehr so einen strengen Ablauf, der eins zu eins aus Japan zum Beispiel kopiert ist. Und oft kann man das bei vielen Lehrern biografisch sehen. Das heißt, sozusagen die ersten 10 Jahre waren sie vielleicht sehr, sehr traditionell. Dann die nächsten Jahre gab es so einen Übergang. Und irgendwann haben sie dann sozusagen sehr frei unterrichtet. Frei in dem Sinne, dass sie natürlich auf der Basis vom Buddhismus blieben, aber es mehr in der westlichen Sprache ausgedrückt haben, mehr versucht haben, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber es anzupassen an unsere Welt, beziehungsweise die Begrifflichkeiten, die wir gewohnt sind, zu benutzen, um das, was Sie wesentlich finden im Buddhismus, damit auszudrücken. Und es gibt so einen Begriff, ich weiß nicht, wie passend er ist. Also manche sprechen von westlichen Buddhismus, aber das suggeriert wieder, dass es sozusagen etwas Einheitliches ist. Und es ist überhaupt nicht einheitlich, sondern es ist sehr, sehr bunt. Ja, weil diese Leute aus ganz unterschiedlichen Traditionen kommen und dann unterschiedliche Aspekte stärker betonen als eine andere Person. Entweder weil sie das aus ihrer Tradition so kennen und das wichtig finden, oder weil es etwas mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat und sie es deswegen mehr in den Vordergrund rücken. Und auch das ist Buddhismus. Und ja, also mir fällt gerade also Bernie Glassman zum Beispiel ein. Wir waren zusammen, gell? Auf Bernie Glassman, ja. Und er hat so auch oft von seiner eigenen Geschichte erzählt, ja, dass er angefangen hat bei einem japanischen Zen-Meister, Maizumi Roshi, geübt, von dem, ich weiß nicht, wie lange der bei ihm war, nach 10 Jahren, 15 Jahren, dann als Lehrer autorisiert wurde. Dann hat er also sehr lange in Robe und sehr traditionell praktiziert und unterrichtet. Und irgendwann hat er dann also die Robe weggelassen und hatte dann nur noch so ein buntes Hemd mit Hosenträgern, eine Hose, weit dicken Bauch, aber den hat er wahrscheinlich vorher auch schon gehabt. Aber also vollkommen unorthodox, ja. Und ich hatte dann mal ein Interview mit ihm gemacht und dann hatte ich ihn gefragt, ob ich ein paar Fotos machen kann für das Interview, also zur Illustration des Interviews. Schon lange her, ja. Aber, und dann hat er gesagt, ja, also gerne, aber er will ein Foto dabei haben, wo er raucht, mit einer Zigarre. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gefragt, warum ist ihm das so wichtig? Ja? Und er hat gesagt, weil die meisten Leute eigentlich glauben, dass ich nicht rauche. Weil buddhistischer Mönch oder buddhistischer Lehrer raucht nicht. Ja? Das heißt, die haben so fixe Vorstellungen, wie jemand sein sollte. Und das möchte ich eigentlich damit unterbrechen, weil Rauchen ist mir eigentlich wichtig. Also Zigarre rauchen, so, ja. Und das fand ich, das war so ein typisches Element bei ihm, wo man gemerkt hat, das hat was mit seiner Biografie zu tun. Das heißt, mit seiner Entwicklung in dieser Tradition, ja, dass er sozusagen ja nicht in Japan geblieben ist, sondern er ist ja zurück in den Westen gekommen und war in Kontakt mit seiner westlichen Umgebung und hat dann natürlich Dinge einfach angepasst. Und Robe offensichtlich, ich habe ihn jetzt explizit nicht dazu gefragt, aber offensichtlich war das ab einem bestimmten Zeitpunkt für ihn nicht mehr so im Vordergrund, sondern es ging um andere Themen. Weil oft äußere Dinge lenken oder können vom Wesentlichen ablenken. Sie können das Wesentliche unterstützen, aber sie können auch das Wesentliche zuschütten. Ja, dann macht man so eine Art böses Wort, aber auch das Wort gibt es, so eine Art Papageien-Buddhismus. Das heißt, man plappert das nach, was man irgendwo gehört hat, aber es hat keine Substanz. Es ist einfach nur Geplapper. Es hat keinen Tiefgang. Und deswegen glaube ich, ist es auf der einen Seite wichtig, natürlich die Tradition, sich da auszukennen. Sonst ist man ja vollkommen im luftleeren Raum. Aber es ist auch wichtig, darüber zu reflektieren, was bedeutet das für mich? Wie interpretiere ich das? Wie ist das für mich in meinem Alltag, in meiner Umwelt hilfreich? Und sich dann, denke ich, auch die Freiheit zu nehmen, das für sich dann so zu interpretieren. Und ich glaube, das ist das, was dann in unserer Kultur das sein wird, was überleben wird. Und ich kann mich an eine andere Geschichte erinnern mit einem japanischen Zen-Meister. Harada Roshi hieß er. Und also das war so in den 80er Jahren, ja. Und eines der Lieblingsthemen, was diese Lehrer, also die aus Asien kamen, immer wieder gefragt wurden, weil, also das war irgendwie alles sehr neu, wie sie denn das einschätzen, ob der Buddhismus sich im Westen etablieren kann. Ja, und der Harada Roshi ist natürlich auch dieser Frage nicht entgangen. Also hat irgendjemand hat diese Frage gestellt und er hat geschaut und gesagt, naja, nach 100 Jahren wird man sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist so ein bisschen diese Dimension. Das heißt, das braucht offensichtlich einen langen Zeitraum, bis man schauen kann, ob sich diese Dinge, ob das für eine Kultur Sinn macht, ob da etwas dabei ist, was passt in die jeweilige Kultur und sozusagen einen Benefit für diese Kultur bringt oder die Menschen in dieser Kultur. Oder ob das einfach eine Mode war und das ist halt ein paar Jahre da und dann ist es vorbei. Und ich glaube, niemand weiß, wie das mit Buddhismus sein wird im Westen. Was man weiß, ist, dass Buddhismus in Asien sehr zwiespältig gehandelt wird. Also so ähnlich wie katholische Kirche bei uns. Das heißt, sehr formal, sehr konservativ. Ja. Also insofern denke ich mir, muss man schauen, wie sich das hier bei uns entwickelt. Und ich habe jetzt gerade einen anderen Workshop vorbereitet. Und bin wieder bei den Griechen gelandet, also bei der Stoa. Weil ich nicht weiß, ob ich das richtig ausgesprochen habe oder nicht. Aber es gibt zwei Begriffe, die mir da immer wieder auftauchen und die ich spannend finde, weil die für mich in meinem Verständnis von dem, was wir hier tun, sehr, sehr nahe kommen. Und die mich immer wieder an den wesentlichen Punkt eigentlich erinnern. Wo auch das Meditationstraining im Buddhismus in meinem Verständnis landet. Also ich sage jetzt mal, dieses ganze Drumherum, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, das ist alles so ein bisschen die Basis. Ja, das ist die Voraussetzung. Aber dann kommt man natürlich an einen Punkt und sagt, okay, also das mit der Ethik, das verstehe ich ja, das kennen wir ja auch aus dem Christentum. Was ist da Neues? Ja, ist halt ein bisschen anders formuliert, okay. Das mit dem Gesetz von Ursache, Wirkung, okay, ich meine, wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter, da ist Wissenschaft und Ursache, Wirkung ist irgendwie auch nicht mehr wirklich das Neue. Ja, dann Wiedergeburt, naja, okay, kann man dran glauben oder kann man nicht dran glauben, das ist auch irgendwie nicht so da. Dann Konzentration entwickeln und so, ist auch ganz nett dabei, kann ich, oder und Entspannung, da kann ich aber auch Yoga oder autogenes Training machen. Das ist nicht, was hat das mit Buddhismus zu tun? Oder das ist auch nicht das Essentielle. Ja, also irgendwann kommt man zu der Frage, was ist eigentlich das Spezielle, was wir hier machen. Und da bin ich an diesen zwei griechischen Begriffen hängen geblieben, wo ich glaube, dass die das sehr gut auf den Punkt bringen. Und wie ihr wisst, hat meine Deutschlehrerin, die hat immer gesagt, in der Kürze liegt die Würze. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Der eine Begriff ist Apatheia. Und Apatheia sind, in meiner Übersetzung, sind das die Störgefühle, die Leidenschaften. Das ist das, was uns im Alltag eigentlich immer wieder von unserem eigenen Schwerpunkt wegbringt. Ja, und ihr kennt alle möglichen Listen aus dem Buddhismus, wo diese Störgefühle klassifiziert werden. Also Gier, Hass, Aversion, Neid, Hochmut, Verwirrung, wie auch immer. Und der entscheidende Punkt ist, sich nicht von diesen Störgefühlen einfangen zu lassen. Und wenn wir im Alltag merken, dass wir irgendwie unrund sind, dann glaube ich, ist der erste Schritt der, einfach mal innezuhalten und mal zu schauen, was passiert da gerade in meinem Geist. Und man kann mit der Frage, mit dieser einfachen Frage, welches Störgefühl hat mich da im Moment im Griff, kommt man schon dem, was im Moment passiert, relativ nah. Und dieses Freisein von Störgefühlen, Apatheia, das A ist ja die Verneinung oder das in meinem Verständnis das Freisein davon, meint nichts anderes, dass das Ziel des Buddhismus ist, in diesem Freisein von Störgefühlen. Und das ist ja auch der Begriff des Nibbana oder Nirvana im Buddhismus. Der bedeutet ja auch wörtlich übersetzt verwehen, ja, oder auslöschen und auslöschen der Geistesgifte, der Störgefühle. Das ist genau das Gleiche eigentlich, in meinem Verständnis. Ja. Apatheia. Und das ist der Begriff, wo der später dann in unserer deutschen Sprache zur Apathie geworden ist. Und das ist aber eigentlich ein vollkommen anderes Verständnis, was in meinem Verständnis die römische Philosophie damit gemeint hat. Oder die griechische, aber jetzt, also Stoa, also ich mal, ist wahrscheinlich, ja, aber richtig, also eigentlich die griechische, bekannt geworden dann halt in der römischen. Und ich finde das einfach total interessant, aber das ist bei Buddhismus genauso, ja, aber dass offensichtlich die Leute vor 2000 Jahren, oder wenn wir griechisch sind, vor 2500 Jahren, die gleichen Probleme hatten wie wir. Sprich, den Umgang mit diesen Störgefühlen. Sei das jetzt in Indien oder sei das im antiken Griechenland, no. Ja, also die haben mit den gleichen inneren Dämonen zu kämpfen gehabt. Wenn man das jetzt so christlich benennt. Aber das ist der eine Begriff, wo ich finde, also wo ich bei mir ja selbst auch merke, das ist immer, wenn ich merke, ich bin unrund, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, kann ich das eigentlich an irgendeinem Störgefühl festmachen. Und in dem Augenblick, wo ich merke, aha, das ist nur ein Störgefühl, das ist sozusagen ein Phänomen, was mich jetzt im Griff hat, aber ich habe die Möglichkeit, es als Phänomen zu benennen und dann inneren Freiraum zu haben, zu sagen, okay, dieses Störgefühl ist jetzt da, ich kann es auch da lassen, aber ich muss mich nicht von ihm tyrannisieren lassen. Dumm. Und schon verliert dieses Störgefühl seine Macht. Manchmal mehr und manchmal weniger. Aber es wird ein bisschen weniger. Ja? Manchmal hat es mich sehr stark im Griff, aber dann denke ich mir, okay. Und das Interessante ist, es verändert sich ja dann auch wieder. Und das, finde ich, ist eines der Essentials, sage ich jetzt mal, unserer Praxis. Und der andere Begriff, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich mich noch richtig daran erinnere, Ataraxia, die Unerschütterlichkeit. Das ist auch so ein Begriff, aus dem Skeptizismus. Das war sozusagen, die ist also im Anschluss an Alexander dem Großen. Und Ataraxia, ich glaube, der heißt so der Begriff, ist die Unerschütterlichkeit. Und das ist etwas, was einerseits natürlich mit den Umgang mit eigenen Erfahrungen zu tun hat, also Störgefühlen. Also auch dort gelassen zu bleiben, das wäre so ein Äquivalentbegriff in meinem Verständnis. Aber die Unerschütterlichkeit bezieht sich auch auf äußere Situationen, zum Beispiel Omikron. Und im Moment beschäftige ich mich ein bisschen wieder mit Geschichte und wenn man sich sozusagen die Kriege früher anschaut, in welchen Situationen die Menschen dort gelebt haben, oder das Thema Sklaverei in der Antike. Ja, also ich bin dann irgendwie auf irgendeinem Schiff und werde dann auf einmal überfallen von irgendwelchen Piraten, werde dann als Sklave auf irgendeinem Sklavenmarkt verkauft und bin Sklave. Ja, vorher war ich frei und dann bin ich Sklave zum Beispiel. Also das ging da offensichtlich sehr schnell. Und also ich sag mal, diese Unkontrollierbarkeit der äußeren Umgebung, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was offensichtlich den Menschen seit jeher begleitet und was uns im Zuge von Corona, glaube ich, noch mal deutlicher wird, dass wir davor ja so ein bisschen in so einer sehr heilen Welt gelebt haben, ja, oder Blackout, genau das Gleiche. Das ist so ein bisschen ein interessantes Konstrukt gewesen, aber solange der Strom nicht weg ist, ist das sehr, sehr weit weg. Und auf einmal, wenn dann der Strom weg ist und das Haus kalt ist und man mitten im Winter da sitzt, hat das eine andere Präsenz. Ja, und mit Corona genau das Gleiche. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass vor 3, 4 Jahren, dass wir jetzt hier mal mit Masken herumsitzen? Ich meine, das hat, ja, oder vor 2 Jahren noch nicht, ja, das hat man aus dem Fernsehen, aus Asien gekannt und dachte mir, okay, die haben so eine hohe Luftverschmutzung und überhaupt und sind halt ein bisschen komisch drauf oder so. Ja, und jetzt sitzen wir hier alle mit Maske. Also, und wir sehen komisch aus, ja. Aber ich denke, das ist ja, das ist, und das ist sehr wohl, glaube ich, eine wesentliche Einsicht dieses buddhistischen Ansatzes, dass erstens sich die Dinge verändern, und das klingt ja sehr abstrakt, aber eigentlich heißt es, wir haben die Dinge nicht unter Kontrolle. Wir haben unser eigenes Erleben nicht unter Kontrolle. Wir wissen nicht, was alles in uns auftaucht. Ja, das können wir nicht kontrollieren, mit welcher Stimmung wir aufwachen. Und wir haben unsere äußere Umgebung nicht unter Kontrolle. Das Einzige, was wir kontrollieren können, in Anführungszeichen, ist der Umgang damit. Und das meint dieser Begriff der Unerschütterlichkeit. Dass wir lernen können, in unserem eigenen Schwerpunkt zu bleiben, unabhängig, was in unserem Kopf passiert oder was draußen passiert. Und das ist die große Herausforderung. Und da gibt es kein Ziel zu erreichen, sondern das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das eine Möglichkeit ist und dass ich dem näherungsweise wahrscheinlich nahe kommen kann. Aber vollkommen unerschütterlich, weiß ich nicht, vielleicht. Also mir fällt Diogenes dazu ein, also der Typ in seiner Tonne, ja, der irgendwie nichts gebraucht hat, offensichtlich, ja, und dann kommt der Alexander der Große vorbei, ist total begeistert von ihm und sagt, was kann ich dir Gutes tun und hast du irgendeinen Wunsch? Und die einzige Antwort von Diogenes war, geh mir aus der Sonne. Also der ist offensichtlich schon sehr ziemlich unerschüttert. Aber ich glaube, das ist zumindest in meiner Interpretation jetzt aus buddhistischer Sicht mit zwei griechischen Begriffen die Kurzzusammenfassung dessen, was wir hier eigentlich tun, in meinem Verständnis. Also, apatheia, frei sein von Störgefühlen und ataraxia, glaube ich, heißt das, Unerschütterlichkeit oder Gelassenheit.
Ist das auch Gleichmut?
Würde ich so auch so sehen, ja, Gleichmut. Ja. Also in den älteren Übersetzungen, also in buddhistischen Texten, kommt immer Gleichmut vor. Also man müsste mal germanistisch nachforschen, wo diese Begriffe herkommen. Ich glaube, Gelassenheit kommt von Meister Eckhart.
Vielleicht
Oder?
nicht verbirgt.
Ist nicht verbürgt?
Nee.
Ah, okay.
Aber wahrscheinlich. Also in diesem Stand.
Okay.
In diesem Stand. Oder?
Ja. Also, was auch immer.
Was
Ja,
auch
aber
immer. Was
was
auch
auch
immer.
immer. Ich finde, also,
Ja, das ist großartig.
ja, also für mich, also ich habe keinen Zugang zu diesem Begriff Gleichmut. Das ist, der ist irgendwie so, ich weiß nicht, also ich, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt.
Aber der Mut ist doch auch drin. Also ich finde das schon
Mut
gut,
ist auch nicht
weil
schlecht, ja.
den Mut brauchst du.
Ja,
Ja?
ja.
Auch in der Gelassenheit brauchst du Mut. Also
Gleichmut.
wenn.
Ja, müsste man sich mal anschauen. Ich finde Gelassenheit deswegen sympathischer, weil es hat diesen Aspekt, und das ist, glaube ich, schon auch von, wenn ich mich richtig erinnere, von Meister Eckhart, und zwar sich lassen können. Das heißt, diese Enge loslassen können und dann einfach da sein können und in seinem Verständnis oder in seiner Begrifflichkeit in Gott sein können. Also in meiner Übersetzung wäre das sozusagen Teil des Ganzen zu sein, sich als Teil des Ganzen zu lassen, ohne kontrollieren zu müssen. Das steckt für mich in diesem Begriff drin, aber ja, vielleicht lassen wir es für heute dann so stehen. Danke.